Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Am Internationalen Tag der Bildung, ausgerufen von der UNESCO, laden wir Sie ein, mit uns auf die Pflegeausbildung zu schauen. 200.000 Leute fehlen in Deutschland in diesem Bereich. Warum wir trotz des aufgesetzten Pflegestudiums nicht mehr Leute für diesen Beruf begeistern können, klären wir. Und immer mehr Ausbildungsplätze werden einer Studie zufolge von AbiturientInnen besetzt, während es für Hauptschülerinnen und Schüler schwerer wird. Was könnte eine Ausbildungsgarantie bringen? Mehr dazu in dieser halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo. Die gute Nachricht zuerst. Die berufliche Ausbildung wird für Abiturientinnen und Abiturienten immer attraktiver. Das zeigt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Heißt, es kann keine Rede davon sein, dass die berufliche Ausbildung uninteressant ist für Abiturienten. Aber, und jetzt kommt die schlechte Nachricht, dafür steigt die Zahl derer, die mit Hauptschulabschluss keinen Ausbildungsplatz bekommen und die Zahl derer, die ganz ohne dastehen. Also ohne Ausbildung, ohne Schule und ohne Arbeit. Auch das ist ein Ergebnis der Studie, über die ich sprechen kann mit Clemens Wieland von der Bertelsmann Stiftung. Ich grüße Sie.
Guten Tag, Frau Gebert.
Schauen wir zuerst auf diejenigen, die da ganz ohne dastehen, weil die Zahlen recht deutlich sind. Wo sind diese Menschen? Fallen die ganz durch unser Bildungssystem?
Ja, die fallen ganz durch unser Bildungssystem. Man muss sehen, gerade durch Corona gingen ja viele Möglichkeiten, auch Jugendliche, die Schwierigkeiten haben, den Übergang zu schaffen in die Ausbildung, gingen gewissermaßen verloren, weil die durch Beratungs- und Unterstützungsangebote nicht mehr erreicht wurden. Also es gab sowohl weniger Berufsorientierung an der Schule, es fielen Ausbildungsmessen flach. Die Angebote der Agentur für Arbeit konnten nicht in der Form stattfinden. Und das ist besonders wichtig, gerade für Jugendliche mit niedriger Schulbildung, dass die da persönlich und individuell auch abgeholt werden.
Wir haben auch hier bei Campus und Karriere immer wieder durchaus auch mal kritisch auf das sogenannte Übergangssystem geschaut. Also auf Maßnahmen, die Jugendlichen helfen, eben ihren Schulabschluss zu machen oder zu verbessern, damit sie dann in der Ausbildung starten können. Aber dieses System, das jahrelang funktioniert hat, greift einfach nicht mehr?
Die Zahl der Jugendlichen, die in Maßnahmen des Übergangssystems münden, die ist tatsächlich gesunken. Das ist auf den ersten Blick eigentlich eine erfreuliche Nachricht, weil das Ziel ist ja eigentlich, dass die in Ausbildung kommen. Gleichzeitig gestiegen ist aber eben die Zahl von den Jugendlichen, die gewissermaßen ganz leer ausgehen, die sich also weder in Schule noch in Ausbildung oder Beschäftigung befinden. Und das ist ein besorgniserregendes Ergebnis.
Auf dieses Ergebnis und was das für uns bedeutet, beziehungsweise wie wir da Lösungen finden, würde ich gleich nochmal schauen. Vorher aber auch ganz gerne noch mal klären, ich habe es gesagt, auch Jugendliche mit niedriger Schulausbildung bekommen immer seltener einen Ausbildungsplatz. Was sind die Ursachen dafür? Denn es gibt ja reichlich Plätze, die unbesetzt bleiben.
Wir haben seit einigen Jahren ja das große Problem der sogenannten Passungsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt. Das heißt, diese Gleichzeitigkeit von unbesetzten Ausbildungsplätzen und Jugendlichen, die bei einer Ausbildungsplatzsuche leer ausgehen. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Das hat zum einen regionale Ursachen, dass einfach das Ausbildungsangebot und die Nachfrage nicht am gleichen Ort ist. Das hat aber auch sogenannte eigenschaftsbedingte Gründe. Das heißt, der Jugendliche interessiert sich für den richtigen Ausbildungsplatz und der Betrieb bietet den auch an, aber die beiden kommen trotzdem nicht zusammen, zum Beispiel, weil der Betrieb sagt, mit dem Jugendlichen können wir uns das nicht vorstellen. Oder auch in selteneren Fällen, der Jugendliche sagt, mit so einem kleinen Betrieb zum Beispiel, da möchte ich keine Ausbildung machen. Das Dritte ist, dass die angebotenen Ausbildungsberufe eben nicht den Wünschen der Jugendlichen entsprechen.
Das heißt, dann bleiben auf beiden Seiten viele Plätze bzw. mögliche Jobchancen frei. Und unter den Jugendlichen haben wir dann viele, die als sogenannte Ungelernte gelten. Darunter zählen wir dann auch die, die wir gerade schon hatten, die Needs, also die nicht eine Ausbildung haben, keinen Schulabschluss und auch keinen Job. Von wie vielen Menschen reden wir da im Moment?
In Deutschland sind in der Altersgruppe zwischen 20 und 34 Jahren, also wo häufig dann auch kein Bildungsabschluss mehr gemacht wurde, über 2 Millionen junge Menschen ungelernt. Das heißt, die haben keinen beruflichen Ausbildungsabschluss und damit ein sehr hohes Risiko, arbeitslos zu werden oder in prekären Beschäftigungsverhältnissen zu landen. Und darunter sind besonders viele eben, die einen Hauptschulabschluss haben oder eben gar keinen Abschluss.
Und wie kann man die jetzt wieder aus dieser Situation herausnehmen? Also gibt es Lösungen aus Ihrer Sicht?
Wir plädieren ja seit Jahren für die Einführung einer Ausbildungsgarantie, die nach dem Vorbild, wie es zum Beispiel in Österreich eine gibt, das funktioniert da so, dass ein Jugendlicher, der auf dem Ausbildungsmarkt leer ausgeht, einen Ausbildungsplatz bei einem Bildungsträger bekommt, aber immer in enger Kopplung mit einem Betrieb und dann versucht wird, den schon im Laufe des ersten Jahres in eine reguläre Ausbildung zu vermitteln. So kann diese Ausbildungsgarantie wie eine Art Bindeglied darstellen, eben zwischen den suchenden Bewerbern und den offenen Ausbildungsplätzen.
Aber jetzt gibt es ja dieses Passungsproblem, von dem Sie besprochen haben. Das würde man damit auflösen?
Man kann die Passungsprobleme damit zumindest teilweise reduzieren, weil es eben eine große Zahl von Fällen gibt, wo der Berufswunsch zwar stimmt und auch der Ausbildungsplatz da ist, aber die beiden trotzdem nicht zusammenfinden. Und weil zum Beispiel der Betrieb sagt, ihm fehlen noch Voraussetzungen, in die Ausbildung reinzukommen. Und wenn er der Jugendliche, diesen Teil dann mit Unterstützung individueller Begleitung, vielleicht auch sozialpädagogischer Betreuung, in einer Trägereinrichtung machen kann, dann kann dieser Übergang funktionieren und damit kann man dann auch einen wirksamen Beitrag zur Senkung zumindest eines Teils dieser Passungsprobleme leisten.
Das hieß aber auch, dass es so eine Art zweiten Ausbildungsmarkt vom Staat organisiert gibt. Was macht Sie so sicher, dass dann Ausbildungsbetriebe sich nicht komplett aus diesem Bereich zurückziehen und sagen, dann brauchen wir ja keine Ausbildung mehr anbieten?
Ausbildung lohnt sich ja auch für Betriebe. Die ist ja grundsätzlich auch für Betriebe attraktiv. Deswegen funktioniert das System ja seit vielen Jahrzehnten auch recht gut in Deutschland. Es ist ja immer noch der wichtigste nachschulische Bildungsweg für junge Menschen.
Und zum Schluss würde ich ganz gerne noch mal auf die positive Entwicklung schauen, die ich gerade schon angesprochen hatte in der Anmoderation, auf den so oft gescholtenen Trend zur Akademisierung. Es hieß so oft in den vergangenen Monaten, dass deshalb Ausbildung für Jugendliche mit Abitur gar nicht mehr attraktiv sei. Das haben Sie in Ihrer Studie jetzt aber widerlegt.
Das ist eine erfreuliche Nachricht, dass eben der Anteil an Abiturientinnen und Abiturienten, die eine Ausbildung aufnehmen, ansteigt, sowohl relativ, da ist es ein klarer Zuwachs, als auch in absoluter Zahl. Trotzdem ist es auch sinnvoll, weiterhin an Gymnasien, weiterhin und verstärkt auch nicht nur für das Studium zu orientieren, sondern eben auch die vielfältigen Möglichkeiten der beruflichen Bildung darzulegen.
Haben Sie denn eine Idee, weshalb junge Menschen mit Abitur in der Hand sich für die berufliche Ausbildung entscheiden? Denn wie gesagt, wir hatten in den letzten Jahren oft die Diskussion, dass es hieß, wir haben zu großen Trend zur Akademisierung, die wollen alle nur noch studieren.
Junge Menschen wünschen sich ja zunehmend Flexibilität und Optionen in ihren Bildungswegen. Und gleichzeitig kann man sehen, sie wünschen sich auch eine starke Praxisorientierung. Das ist zum Beispiel der Hintergrund dafür, dass auch die dualen Studiengänge, die also eine berufliche und eine akademische Ausbildung kombinieren, zunehmen in den letzten Jahren als Trend. Und ein Teil von den Jugendlichen, die hier diesen Zuwachs ausmachen bei den Abiturienten und Abiturientinnen, das sind auch welche, die erst eine Ausbildung machen und dann auch studieren.
Wer geht nach der Schule in eine Ausbildung und warum und wie fallen viele Jugendliche inzwischen völlig durch unser Bildungssystem? Der Monitor Ausbildungschancen 2023 gibt Auskunft. Hintergründe waren das von Clemens Wieland von der Bertelsmann Stiftung. Vielen Dank fürs Gespräch. Wir machen jetzt nochmal einen Schritt zurück. Von den Abiturienten, denen die Ausbildung starten, zu den Kindern, die ans Gymnasium wechseln, um später solch ein Abitur in der Tasche haben zu können. Seit Jahren wird bemängelt, dass es in Deutschland vom Elternhaus abhängt, ob der Übergang funktioniert. Besonders für Kinder mit Einwanderungsgeschichte sind die Hürden nach wie vor hoch. Ein Problem, das die Bildungspolitik viel zu wenig auf dem Schirm hat, findet eine Grundschullehrerin aus Düsseldorf und gründete das Mentorenprojekt Ment for Migra. Elena Hong hat Teilnehmerinnen besucht.
Mein Lehrer meinte, dass ich auf jeden Fall etwas über die Solarenergie schreiben soll.
Okay, also das ist ja super aktuell, das Thema.
Ja.
Das finde ich schon mal wichtig bei einer Facharbeit. Welchen Umfang hat die jetzt?
Falma hat Besuch von ihrer Mentorin. Die 17-jährige Schülerin, Brille, schwarzes, lockiges Haar, kommt ursprünglich aus Bangladesch. Sie, ihre zwei jüngeren Schwestern und die alleinerziehende Mutter sind 2014 nach Deutschland gekommen. Damals ist Falma in die dritte Klasse eingestuft worden.
Also am Anfang war das eine große Herausforderung, weil ich natürlich die Sprache nicht gesprochen habe. Ich konnte mich kaum mit den anderen unterhalten. Nach einiger Zeit ging es, weil ich relativ schnell verstanden habe, aber ich war sehr verunsichert damals, vor allem in der dritten, vierten Klasse. Dann, als der Wechsel anstand von der Grundschule ins Gymnasium, zum Glück hatte ich dann Heike, die dann uns unterstützt hat.
Heike Westphal hat Falma 4 Jahre lang ehrenamtlich begleitet. Im Rahmen des Projekts Ment for Migra. Das Mentoring-Programm aus dem Düsseldorfer Raum richtet sich speziell an talentierte Viertklässlerinnen und Viertklässler aus Einwandererfamilien. Ins Leben gerufen hat es Dorothee Kettner, früher selbst Grundschullehrerin.
Also Hauptmotivation war für mich, dass diese Kinder keine Lobby haben. Die hätten keine Chance, ihr Talent so zu entwickeln, wie sie es mit Hilfe von Mentorinnen machen können. Wenn man auf die nicht genau guckt, landen die selten am Gymnasium. Wenn sie am Gymnasium angemeldet werden, scheitern sie meistens in der Erprobungsstufe. Und Talente, die nicht gefördert werden, nicht zu heben, sollte eine Gesellschaft nicht akzeptieren.
Kinder mit Migrationshintergrund haben es im deutschen Schulsystem schwerer als einheimische Kinder. Das belegen auch wissenschaftliche Studien. Professor Thorsten Schneider, Soziologe an der Universität Leipzig, beschäftigt sich mit sozial- und ethnisch bedingten Ungleichheiten in Bildungsbiografien.
Wir sehen auf alle Fälle Kinder, deren Eltern aus dem Ausland nach Deutschland zugewandert sind, insbesondere wenn beide Elternteile zugewandert sind, seltener im Anschluss an die Grundschule, ans Gymnasium wechseln und dass sie auch seltener eine Hochschulreife erwerben.
Das liege aber weniger daran, dass die Eltern keine gymnasiale Laufbahn in Betracht ziehen würden. Es scheitere eher schon an den Grundlagen.
Kinder, deren Eltern zugewandert sind, sind häufiger in der Gruppe anzutreffen, die geringere Ergebnisse in Leistungstests hat, die zum Beispiel die Lesekompetenz, die Rechtschreibkompetenz oder die Mathematikkompetenz prüfen.
Zuletzt hatte der IQB-Bildungstrend diese Annahme bestätigt. Um die genannten Grundkompetenzen zu verbessern, müssen Schülerinnen und Schüler, die bei Ment4Migra teilnehmen, jeden Tag zusätzlich zu ihren Hausaufgaben eine halbe Stunde lesen. Auch eine Anmeldung in der Stadtbücherei ist Pflicht. Zudem treffen sie wöchentlich ihre MentorInnen, die, wenn hilfreich, auch zu Elternabenden mitgehen oder bürokratische Angelegenheiten regeln kann. Aufgaben, die etwa eine Schulsozialarbeiterin für alle Kinder mit Bedarf kaum leisten könnte. Mittlerweile hat das Projekt neben Düsseldorf auch in weiteren Kommunen Anklang gefunden. Insgesamt 130 Mentees an 11 Gymnasien bekommen derzeit Unterstützung. Für Dorothee Kettner könnten es aber noch viele mehr sein. Bislang jedoch finanziert sich Ment4Migra als gemeinnützige Unternehmergesellschaft ausschließlich über Fördergelder von Stiftungen und Sponsoren.
Das Rumkratzen an Fördertöpfen, an kleinen Fördertöpfen ist mühsam. Also es müsste schon, damit das flächendeckend in NRW zum Beispiel ermöglicht werden kann, aber später dann vielleicht auch in anderen Bundesländern von politischer Seite auf jeden Fall unterstützt werden.
Eine Antwort auf Ihre entsprechende Anfrage ans Landesfamilienministerium hat Kettner bislang nicht bekommen. Die 17-jährige Faima aus Bangladesch hat jedenfalls schon jetzt vom Mentoring profitiert. Zur Heike Westphal hält sie nun in der 11. Klasse noch immer engen Kontakt. Und ihren Notenschnitt von 1,6 will sie bis zum Abitur verbessern, denn dann steht der nächste große Schritt an.
Ich würde gerne Medizin studieren wollen, weil ich gerne Menschen helfen würde. Und also ich habe auch ein Praktikum im Krankenhaus gemacht. Das hat mir schon sehr gefallen. Und deshalb, ja, Medizin.
Gerontologie oder Palliativpflege. Wer das studiert in Deutschland, kann später in der Pflege arbeiten. Traditionell geht auch der Weg über eine dreijährige Ausbildung, aber die Akademisierung dieser Branche ist unbedingt erwünscht in Deutschland und deshalb sollen sich mehr junge Leute für Pflegestudiengänge einschreiben. Aber wir haben seit Jahren das Problem, diese Plätze bleiben leer. Warum, hat unsere Reporterin Anja Nehls mit Dozenten und Studierenden diskutiert, die mitten im Pflegestudium stecken und sich trotz der Fallstricke und Nachteile bewusst für diesen Ausbildungsweg entschieden haben.
Liegt der gut? Aber was muss ich als erstes ausrichten, damit er gut liegen kann?
Vielleicht das, die Beine?
Becken. Becken. Fangt am Becken an, weil hier ist das Zentrum, Becken.
Ja. Im Studiengang Pflegewissenschaft an der Evangelischen Hochschule Berlin lernen die Studierenden, einen Schlaganfallpatienten richtig zu drehen und wieder zu mobilisieren. Dominik Ebbinghaus spielt den Patienten im Pflegebett. Er studiert jetzt hier im dritten Semester. Nach 7 Semestern ist er Bachelor of Nursing und kann dann noch einen Masterstudiengang anschließen.
Ich habe zunächst Pharmazie studiert, habe mich danach dann privat um meine Großmutter gekümmert, habe da die pflegerische Versorgung zu Hause übernommen und habe dann so ein Faible dafür gefunden und habe mir gedacht, okay, komm, das wäre vielleicht eine Sache, die dich begeistern könnte und Dann habe ich mir aber quasi dann wieder vorgestellt, weiterhin ein Studium zu machen und nicht den Ausbildungsweg zu gehen.
Damit ist er Teil einer Minderheit. Während sich 2021 über 60.000 junge Menschen für eine Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann entschieden haben, will sich kaum jemand für einen Pflegestudiengang an einer Hochschule immatrikulieren. Über 50% der fast 1.000 Studienplätze in Deutschland sind unbesetzt. Damit ist die Akademisierungsquote in der Pflege weit entfernt von den vom Wissenschaftsrat empfohlenen 10-20%. Dieser sieht durch den demografischen Wandel und durch neue Möglichkeiten in der Diagnostik, Therapie, Prävention und Rehabilitation höhere Anforderungen und damit auch gestiegene Qualifikationserfordernisse für Berufe der Gesundheitsversorgung. Akademiker brauche man in der Pflege, bestätigt auch Professorin Anne Bohrer, vor allem, weil es so viele neue pflegewissenschaftliche Erkenntnisse gebe.
Wie pflegebedürftige Menschen empfinden, ob das Umgang mit Angst, Hilflosigkeit, Einsamkeit, Pflegebedürftigkeit muss ja auch bewältigt werden als Lebenskrise. Und darüber gibt es so tolle Erkenntnisse, die aber auch aufgefunden werden müssen. Und unsere Studierenden lernen eben von Beginn an, entsprechende Studien zu recherchieren und dieses Wissen wieder in die Praxis zu geben.
So wie geplant klappt das allerdings nicht. Vor allem junge Menschen mit Abitur entscheiden sich selten für die Pflege. Das liegt daran, dass Studenten finanziell schlechter gestellt sind als Auszubildende, sagt die Erstsemesterstudentin Johanna Schmidt, die sehr unter der Situation leidet.
Es wird nicht vergütet, obwohl wir ja auch Praxiseinsätze und so machen. Ich wohne noch bei meinen Eltern und lebe von meinem Kindergeld. Es ist ja ein Vollzeitstudium, das heißt, wir sind 5 Tage die Woche hier, teilweise bis 16, 18 Uhr und das ist sehr schwer dabei zu arbeiten.
2300 Stunden Praxiseinsatz in Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen oder der ambulanten Pflege müssen die Studierenden in den 7 Semestern absolvieren. 8-Stunden-Schichten sind dabei üblich, in der Regel unbezahlt. Von den wenigen, die mit dem Studium anfangen, geben deshalb auch noch 20% auf, so die Zahlen des Deutschen Pflegerats. Studiengangsleiter Sven Lück wundert das nicht.
Wir haben generell im Beruf der Pflege ein Nachwuchsproblem. Und das hat mit den sozioökonomischen Bedingungen dieses Berufes zu tun.
Mangelnde Anerkennung, mangelnder Respekt, schlechte Bezahlung, die sich nach dem Abschluss nicht von den Absolventen einer Ausbildung unterscheidet. Und kein Arbeiten auf Augenhöhe mit anderen Akademikern im Gesundheitssystem, kritisiert Dominik Emminghaus.
Und auch, dass in den Kliniken das gar nicht wahrgenommen wird, dass wir eine akademisierte Pflege brauchen. Wir werden teilweise in unseren Praktikas werden wir wie Auszubildende behandelt. Es wird gar nicht differenziert, es wird kein Unterschied gemacht. Und die Leute, die akademisierten Pflegekräfte, die hier ausgebildet werden, die gehen zum Großteil ins Ausland, die verliert Deutschland.
Nora Stang nickt. Im Ausland sei ein Studium der Pflegewissenschaft seit langem üblich.
Also ich möchte den Bachelor später haben, das ist auch so international ein bisschen besser anerkannt. Später auch, wenn man zum Beispiel in die USA gehen möchte. Ich habe das vor, deswegen mache ich dieses Studium.
Erst seit 2004 kann man Pflege in Deutschland überhaupt studieren. 140 Pflegestudiengänge bundesweit gibt es. Wenn es so weitergeht wie bisher, werden einige wohl nicht überleben, fürchtet Sven Lück.
Neue Sanktionen sind gerade wieder von der Europäischen Union verhängt worden gegen den Iran. Hintergrund sind die vielen Demos gegen die Führung des Landes und die Gewalt gegen die Demonstrierenden. Auch an der Universität Isfahan wird protestiert. Die hat eine Hochschulpartnerschaft mit der Universität in Freiburg und dort macht man sich große Sorgen, wie es den Festgenommenen wohl geht. Der Studierendenrat hat einen Appell verfasst, in dem er nichts weniger fordert, als dass die Inhaftierten wieder freigelassen werden. Den Initiatoren ist klar, dass sie wohl kaum erhört werden, aber man will nichts unversucht lassen.
Soweit ich weiß, ist die Uni-Partnerschaft inzwischen weitestgehend eingefroren. Die bestand auf jeden Fall, also zwischen der Islamwissenschaft und der Uni Isfahan, ist das so richtig?
Nee, so zwischen der ganzen Uni Freiburg und der Uni Isfahan. Und das ist nicht eingefroren, es gibt gerade einfach gar keinen Kontakt. Also 2 Studentinnen, wir hätten eigentlich hingehen sollen im September, genau bevor das alles losgegangen ist. Die haben aber gar kein Visum mehr bekommen. Also man kriegt gerade.
Sören Marz, Vorsitzender der Studierendenvertretung an der Uni Freiburg, im Gespräch mit Augustin Laber, der in Freiburg Islamwissenschaft studiert.
Und ich habe von 2018 bis 2019 für ein Jahr lang in der Uni Isfahan studiert. Und ich habe da persische Literatur studiert und wurde da total offen aufgenommen. Ja, ich habe viele Freundschaften geknüpft.
Freundschaften, die ursprünglich auf der Uni-Partnerschaft Freiburg-Isfahan basieren und die bis heute halten. Doch die Nachrichten, die Augustin Laber aus dem Iran erhält, sind alles andere als ermutigend.
Ich habe total große Angst. Also das ist ein Thema, was ich eigentlich auch so gar nicht emotional für mich noch richtig begreifen kann, weil es sich sehr unwirklich anfühlt, dass plötzlich ganz viele von meinen Freunden auf der Anklagebank sitzen. Es wurden viele von ihnen verhaftet. Manche sind immer noch im Gefängnis. So meine beste Freundin in Isfahan, die war etwa 45 Tage lang im Gefängnis auch. Eine Bekannte von mir wurde auch wegen Blasphemie beschuldigt. Also es gab noch keinen Gerichtsprozess, aber das könnte auch mit dem Todesurteil enden.
In dem Moment, wo er all dies erzählt, hat Augustin Laber die Gesichter vor Augen, die Gesichter seiner Freunden und Bekannten an der Universität Isfahan, denen nun das Schlimmste droht.
Ich persönlich ging das ziemlich nah, gerade auch als weiblich gelesene Person zu sehen, wie das in anderen Staaten laufen kann und blöd gesagt, wie viel Glück man hat, dass man hier eher die Möglichkeit zur freien Entfaltung im Moment gerade hat. Dementsprechend ging es einem natürlich sehr, sehr nah und wir haben natürlich auch Sorge um die Studierendenpersonen dort.
Sagt Julia Heimlich vom Vorstand der Studierendenvertretung an der Uni Freiburg. Die veröffentlichte eine Solidaritätserklärung mit den iranischen Studierenden, verbunden mit einem Appell an die Regierung in Teheran. Wichtigster Punkt:
Es wird die Freilassung aller inhaftierten Studierenden und aller politischen Gefangenen gefordert.
So der Studierendenratsvorsitzende Sören Marz, dem eines allerdings klar ist.
Unser Einfluss ist da natürlich leider sehr gering drauf.
Dass die Regierenden im Iran sich von der Post aus Freiburg wohl kaum beeindrucken lassen, ist Sören Marz auch klar. Ganz wirkungslos, glaubt er, verpufft das Papier aber dennoch nicht. Denn immer noch besteht formal eine Städtepartnerschaft zwischen Freiburg und Isfahan. Die sieht Studierendenratsvorsitzender Sören Marz zwar angesichts der Repressionen kritisch, aber
wir finden einfach, die Stadt muss entweder diese Städtepartnerschaft nutzen, um wesentlich mehr Druck aufzubauen. Wenn das nicht gelingt, dann ist es eben der einzige Weg, diese Städtepartnerschaft jetzt zu beenden und darüber eben Druck aufzubauen.
Um zum Beispiel auf die Freilassung der verhafteten Studierenden hinzuwirken. Die Stadt Freiburg hält diese Partnerschaft derzeit aber noch für sinnvoll, ebenso wie Student Augustin Laber vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen in Isfahan.
Andererseits ist natürlich in Isfahan so, diese Städtepartnerschaft oder diese Unipartnerschaft ist so für die liberalen Teil der Bevölkerung so immer die letzte Lebenslinie ein bisschen gewesen, überhaupt noch Kontakt nach außen zu haben und wird deswegen auch von der Zivilgesellschaft in Isfahan ganz stark verteidigt. Also sowohl die Städtepartnerschaft als auch diese Unipartnerschaft. Und es sind eben immer eher die konservativeren Kräfte gewesen, die dagegen waren.
Sören Marz vom Studierendenrat konnte sich zudem vorstellen, dass die Geschehnisse an den iranischen Hochschulen in den Freiburger Hörsälen zukünftig stärker thematisiert werden. Zum Beispiel,
dass Lehrveranstaltungen zu diesen Themen angeboten werden. Zum Beispiel, ich studiere jetzt Politikwissenschaft und da ist das natürlich auch ein Thema, was jederzeit in einem Seminar auftauchen könnte.
Einige Veranstaltungen zur Situation im Iran seien bereits organisiert worden, heißt es weiter. Völlig unklar bleibt aber das Schicksal jener iranischen Studierenden, die im Gefängnis sitzen. Oftmals ohne Möglichkeit, sich mit ihren Freunden an der Uni Freiburg auszutauschen.
Partnerschaft mit unsicherer Zukunft. Freiburger Studierende und die iranische Universität Isfahan. Thomas Wagner berichtete. Und damit geht Campus und Karriere für diesen Dienstag zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bin Stefanie Gebert. Tschüss.